Ja, ich hatte schon guten Morgen gesagt und ich hatte auch schon gesagt, dass ich mich freue, auch über alle ukrainischen Gäste, die auch noch eingetrudelt sind. Voll schön, dass ihr da seid und ich hoffe, dass der Morgen für euch irgendwie total, also vielleicht ganz besonders für euch guttunend ist, wohltuend ist. In den letzten Wochen hatten wir in den Gottesdiensten immer mal wieder über die Offenbarung gesprochen und das werde ich auch heute noch mal tun und ein paar waren am Freitag schon da und am Freitag habe ich auch da schon drüber gesprochen und ich werde über das gleiche predigen, was ich am Freitag gepredigt habe. Die Offenbarung ist ein Buch der Bibel. Die Bibel hat 66 Bücher und es ist das letzte und es ist zugegebenermaßen geheimnisvoll und manchmal auch rätselhaft an der einen oder anderen Stelle. Und es ist geschrieben worden an 7 Gemeinden in der heutigen Türkei. Und zwar dort. Und das ist wie eine Art Rundbrief, der in allen Gemeinden so nacheinander dann weitergeleitet wurde, überall vorgelesen wurde. Und für jede einzelne Gemeinde gibt es so einen ganz separaten Abschnitt, der nur für diese Gemeinde gedacht ist. Und diese Gemeinden hatten 3 große Probleme, so insgesamt. Problem Nummer 1, sogenannte Irrlehre. Da wurden aller mögliche Mist über Jesus erzählt oder was man tun muss, um gerettet zu werden. Oder da wurde gesagt, irgendwie, ja, du kannst alles machen als Christ, du kannst auch ins Bordell gehen und das ist total okay. Das lässt sich vereinbaren. Das war das erste Problem. Problem Nummer 2 war Verfolgung. Auch heute noch ein Problem, laut Open Doors sind das aktuell 365 Millionen Christen in 78 Ländern, die stark und intensiv verfolgt und diskriminiert werden wegen ihres Glaubens. Und drittens, das dritte große Problem, Gleichgültigkeit und keine Leidenschaft mehr. Ein kaltes Herz, kein Feuer, keine Liebe. Das waren 3 große Probleme und ich glaube, das sind auch Probleme, die haben sich gar nicht so groß geändert. Das sind auch Probleme, die wir heute haben, irgendwie bei Christens. Die es auch heute in der Kirche gibt. Der eine kämpft eher damit, der andere kämpft eher damit. Und das gibt's auch heute noch. Ich habe über 2 Gemeinden schon gesprochen, die in letzter Zeit, Smyrna und Philadelphia. Und das waren 2 Gemeinden, die haben sehr, sehr stark mit Verfolgung zu tun gehabt. Das war ihr eines der großen Alltagsthemen. Das war auch eines der Themen im Gottesdienst. So, oh, der ist schon wieder verhaftet worden. Und habt ihr mitbekommen, hier vor 3 Monaten ist der umgebracht worden. Das war, wie leben wir damit? Wie kann man mit so einer Situation leben? Was sollten wir tun? Das war deren Thema. Und Jesus hat für diese beiden Gemeinden in Smyrna und Philadelphia nur lobende Worte. 7 Gemeinden, 2 davon bekommen nur Lob, Smyrna und Philadelphia. Vor gut einem Jahr habe ich schon mal über den Abschnitt gesprochen an die Christen in Ephesus. Und heute möchte ich über die Christen in Laodicea sprechen. Und Ephesus und Laodicea haben eigentlich so ein bisschen, sind ziemlich gleich, haben irgendwie so die gleiche Situation, in der sie sich gerade befinden. Okay, Laodicea ist eine Stadt. Ihr seht sie da auf der Landkarte. Und jede Stadt hat ja eine Besonderheit. Ich frage mal, was ist das Besondere? Jetzt gucke ich mal gerade ein bisschen rum. Was ist das Besondere an Köln? Sehr freie Stadt. Aber wofür ist Köln bekannt, berühmt? Für den Dom, ja klar. Okay, wofür ist Odessa bekannt? Odessa. Hä? Für den Hafen. Genau, hier sind ja auf jeden Fall Leute aus Odessa. Wofür ist denn Solingen bekannt? Für die Messer, jawohl, für die Innenstadt, hat jemand gesagt. Ach, Klingenstadt, ich dachte, für die Innenstadt, naja, das hätte ich jetzt unter Irrlehre gepackt. Genau, für die Klingenstadt, ja genau, dafür ist Solingen bekannt. Wofür, genau, wer kommt sonst noch woher? Da haben wir hier noch Leute, wofür ist Greifswald bekannt? Für Toni Kroos? Toni Kroos kommt aus Greifswald? Krass, das hatte ich nicht gewusst. Allein deswegen hat sich der Sonntagmorgen hier für mich auf jeden Fall schon gelohnt. Jede Stadt hat etwas Besonderes. Remscheid, da geht es um Werkzeuge, Solingen, da geht es um Klingen. In Greifswald, da geht es den ganzen Tag nur um Toni Kroos, die kennen kein anderes Thema. Und in Köln natürlich um den Dom. Alle Kölner haben irgendwie schon so ein bisschen, wenn sie nach Hause fahren und sehen den Dom, dann fühlt man sich glücklich. Berichten auf jeden Fall viele Kölner. Und Laodicea hatte auch so Besonderheiten, die so Lokalthemen waren. 4 Stück möchte ich euch gerne nennen. Thema Nummer 1, sie waren superreich. Das ist auch so eine Erdbebenregion. Immer mal wieder zerstören Erdbeben verschiedene Städte. Und 60 nach Christus, ungefähr 10 Jahre bevor das geschrieben wurde, ist auch Laodicea hatte ein schlimmes Erdbeben. Und sie waren die einzige Stadt in der ganzen Region, die das aus eigener Tasche bezahlen konnte. Alle anderen haben die römischen Staatshilfen angenommen. Ist ja auch heute noch üblich, dass der Staat eingreift, wenn was Schlimmes passiert ist, damit der Wiederaufbau gelingt. Sie haben freiwillig gesagt, wir brauchen das nicht. Wir haben genug Kohle. Warum? Weil sie an der Kreuzung lagen von der Nord-Süd-Handelsstraße und der Ost-West-Handelsstraße. Es war auch gleichzeitig so ein Bankenstandort und jeder weiß, was ein Bankenstandort bedeutet. Viel, viel Kohle. Sie waren wirklich reich. Punkt Nummer 2, Besonderheit. Sie haben schwarze Schafe gezüchtet, die Bauern auf jeden Fall dort, und die eine besonders weiche, farbintensive schwarze Wolle abgeworfen haben. Und daraus haben sie schwarze Stoffe gemacht. Und dafür waren sie auch bekannt für diesen schwarzen Stoff, der auch modisch in der damaligen Zeit sehr im Trend lag. Also schwarze Kleidung, bekannt für Laodicea. Darüber hinaus haben sie auch Augensalbe hergestellt. Laodicea ist eine Ausbildungsstätte gewesen für Mediziner in der damaligen Zeit, spezialisiert auf Augenheilkunde. Und sie haben halt diese Augensalbe, die phrygische Augensalbe hergestellt, auch dafür bekannt gewesen in der damaligen Zeit. Letzte Besonderheit, was nicht so gut läuft in Laodicea, sie haben eine miese Wasserversorgung. Es gibt nur so einen ganz kleinen Fluss und der trocknet im Sommer regelmäßig aus und da sind keine Quellen in der Stadt. Das heißt, es ist nicht genug Wasser da, um die Leute mit Trinkwasser zu versorgen. Was haben die Römer gemacht? Die haben auf sehr findige Art und Weise Wasser von dem einen Gebiet geholt, von Hierapolis. Da gibt es Quellen, 17 Stück, heiße Quellen. Das Wasser kommt aus dem Boden mit 30 Grad, 100 Grad und es sieht noch mega gut aus. Also wer mal in Antalya Urlaub macht, in der Türkei, und denkt sich, oh, jetzt möchte ich mal einen guten Ausflug buchen, Hierapolis an diese Quellen, das sieht doch echt super aus. Leider kriegt man so ein Foto, glaube ich, nie hin, weil normalerweise sieht es so aus, mindestens so aus, dass da alles voller Menschen ist, weil das einfach natürlich schon total spektakulär ist, so ultra heiße, wie so Naturswimmingpools. Sie haben das Wasser dahergeholt. Das war aber sehr mineralhaltig, nicht besonders lecker zu trinken. Und wenn es in Laodicea angekommen ist, ich stelle mir das so vor, je nach Tageszeit, wenn das so die Nacht über die 10 Kilometer dahergeflossen ist, dann war es nicht mehr heiß, sondern es war nur noch lauwarm. Sie haben aber auch noch Wasser aus Kolossä geholt. Da gibt es so ein Gebirge, ein Berg, der ist ungefähr 2000 Meter hoch, teilweise auch schneebedeckt. Und da haben sie das Wasser hergeholt und das ist wirklich alpine Qualität. Eiskalt, richtig gutes Trinkwasser. Aber auch das 17 Kilometer Strecke der Wasserleitung, teilweise, wenn es ankam, war es nur noch lauwarm. Und diese Dinge greift Johannes in seinem Schreiben auf an die Menschen, die dort wohnen. Und ich lese euch mal den Text vor. Und dort steht Folgendes. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen musst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt meinen Vater und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, der Geist, also der Engel der Gemeinde, an den es geschrieben ist, das ist der Gemeindeleiter. Also jetzt nicht irgendwie ein Bote, ja, dem man das irgendwie, also nicht so ein Engelswesen, sondern der Gemeindeleiter. Und Jesus hat hier eine ziemliche krasse Kritik an diesen Leuten. Er greift so diese Problematik auf mit dem lauwarmen Wasser und er sagt, ihr seid genauso. Ihr seid weder richtig heiß, dass man damit was machen könnte, noch seid ihr wirklich kalt. Und wer schon mal so lauwarme, abgestandene Cola versehentlich getrunken hat, der wird sie auch ausspucken, weil es widerlich ist. Und das sagt Jesus über diese Menschen. Und die Eigenwahrnehmung der Leute, so wie sie sich selber sehen, ist eigentlich so total positiv. Wenn man die Leute selber gefragt hätte, hey, wie geht's euch? Wie seid ihr drauf? Wie schätzt ihr euch selber ein? Dann sagen sie, bei uns ist es super. Wir sind reich, wir sind erfolgreich. Bei uns läuft es echt top. Aber die Wahrnehmung von Jesus ist eine andere. Er sagt, ihr seid eigentlich bemitleidenswert. Ihr seid jämmerlich, arm, nackt, blind. Ihr seid eigentlich in einem schlechten Zustand. Und er stellt das so gegenüber und er sagt so, ihr seid total reich, aber eigentlich solltet ihr seid eigentlich arm. Ihr solltet bei mir Gold kaufen, was euch wirklich reich macht. Ihr habt vielleicht einen tollen Job, ihr habt vielleicht ein dickes Bankkonto, ihr habt vielleicht ein schönes Auto, aber das ist alles eigentlich ziemlich wertlos. Kauft bei mir richtiges Gold, was wirklich Wert hat. Und er stellt gegenüber, sagt, ihr habt vielleicht diesen tollen schwarzen Stoff, aber kauft bei mir weißen Stoff, dass ihr wirklich gut dasteht. Ich habe auch extra heute einen hellen Pullover angezogen. Ich trage hier sonst auch mal schwarz. Darum geht es übrigens auch nicht, dass man jetzt nur noch helle Kleidung tragen sollte. Und er stellt gegenüber, ihr seid berühmt für eure Augenheilkunde, aber eigentlich seid ihr blind. Lasst euch von mir die Augen öffnen. Lasst euch von mir gesund machen, damit ihr wirklich seht, was wahr ist und wie es auch um euch selber steht, dass ihr gesund werdet. Ja, deren Problem in Laodicea ist, dass sie gleichgültig geworden sind, dass sie kalt geworden sind, dass die gute Nachricht der Bibel vielleicht nicht mehr wirklich gut ist, sondern sie ist okay, dass Jesus das Leben nicht mehr umkehrt und ganz neu macht, sondern verbessert. Das ist so viel von diesem Reinen, von dem wirklich Guten verloren hat. Dass das Feuer erloschen ist. So wie auch bei den Leuten in Ephesus, wo Jesus sagt, ihr habt die erste Liebe verloren. Ich habe mich am Freitag mit jemandem darüber unterhalten, der sagt, ja, aber es ist doch irgendwie auch normal, dass man halt so, dass es halt groß beginnt und dann geht es nur noch bergab. Nein, das ist nicht normal. Nein, das ist nicht normal. Ja, es ist, das Leben geht nicht so, immer nur bergauf. Es geht hoch und runter und Liebe verändert sich auch, aber es gibt ein Wachstum. Es muss nicht ein kaltes Herz sein. Man muss nicht abstumpfen im Glauben. Und ich habe das selber erlebt und ich kenne auch Leute, die sind ganz, ganz lange Christen und die sind so viel begeisterter, als wo sie angefangen haben. Das muss nicht so sein. Lass dir das nicht einreden, sondern nimm diesen Kampf auf gegen Gleichgültigkeit. Jesus sagt, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Und wenn er sagt, dass das geht, dann glaube ich auch, dass das geht. Und dann sagt er, ja, so mache ich das mit allen, die ich liebe. Ich weise sie zurecht und sage ihnen, was verkehrt ist. Die sogenannte Heilige Teresa von Avila hat mal Folgendes berichtet. Sie hat gebetet und sich bei Gott beklagt, dass sie in ihrem Leben so viele Schwierigkeiten sind, dass so viele Probleme da sind. Und Gott soll geantwortet haben und gesagt haben, so mache ich das mit all meinen Freunden. Und sie soll geantwortet haben, dann wundere dich nicht, warum du so wenige Freunde hast. Das fand ich irgendwie lustig. Vor allem fand ich es ehrlich, mal so zu beten. Es macht aber auch nochmal diesen Punkt so klar, wo Jesus sagt, so mache ich das mit all meinen Freunden, so mache ich das mit all meinen Leuten, die ich liebe. Er macht das nicht, er kritisiert diese Leute in Laodicea nicht, weil er sie hasst oder gar nicht mag, sondern gerade weil er sie mag, weil sie ihm nicht gleichgültig sind, gerade weil er sie lieb hat. Deswegen sagt er ihnen das. Ich habe letztes Jahr, so ungefähr ein halbes Jahr ist das her, auch eine Rückmeldung bekommen von Freunden, die mich sehr verletzt hat, die mich sehr gekränkt hat. Und doch wusste ich, sie haben recht. Und ich glaube, sie hat das auch sogar echt Überwindung gekostet, mir das zu sagen, weil das so, es ist so viel angenehmer, es nicht zu sagen. Und doch, weil sie mich lieb haben, haben sie mir das gesagt. Und ich hoffe, der Punkt wird irgendwie klar und ich muss ihn jetzt nicht groß noch erklären, aber manchmal ist es auch gerade gute Freunde, die einem etwas sagen können, was vielleicht auch wehtut und doch auch hilfreich ist und gut ist für einen, das zu hören, auch wenn es erstmal so ein bisschen hart ist. Und wenn Jesus mir was Hartes sagt, dann sagt er das halt ja auch gerade, weil er uns mag. Deswegen, es gibt eine Chance, mit Gleichgültigkeit Schluss zu machen. Und ich glaube, Gleichgültigkeit ist sowas so wie Wasser, wenn es heiß wird, es wird automatisch irgendwann, es hat die Tendenz wieder, die Wärme zu verlieren. Oder wenn es eiskalt ist, dann hat es auch die natürlichen Prozess, dass es halt auch wieder so sich gegen lauwarm anpeilt. Deswegen, es muss irgendwie auch immer wieder was passieren, dass wir diesen Kampf aufnehmen. Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Das finde ich einen super, super coolen Bibelvers. Wir haben ihn jetzt im Rooted-Kurs, haben wir ihn jetzt auswendig gelernt, diesen Bibelvers. Und ich glaube, das war auch fast der, den fast alle konnten. Das erste Mal, dass alle diesen Vers konnten. Richtig cool. Und ich habe an diesen Bibelvers noch eine spezielle Erinnerung. Und die möchte ich euch gerne erzählen. Ich war in Nordirland und wir waren an so einer Strandpromenade. Da war ein Jahrmarkt, da war eine Kirmes. Und ich habe dort, war mit jemandem dort unterwegs und habe dort ein Pärchen getroffen. Die hießen Courtney und Leigh. Kannte ich vorher auch nicht. Und ich habe sie einfach angesprochen und gefragt, hey, darf ich euch mal eine Frage stellen? Ist aber eine komische Frage. Und sie sagten, ja. Und ich sagte, wenn es Gott geben würde und er könnte euch heute einen Gefallen tun, euch bei einer Sache helfen, was wäre das? Und sie sagten, nö, nix. Ich so, wie nix? Also jetzt mal, wenn es jetzt Gott wirklich geben würde mit seinen Möglichkeiten, er könnte nichts, ihr hättet nichts, was er euch, wo er euch helfen könnte? Nö, bei uns ist alles super. Ich so, ach, toll, freue mich, solche Leute zu treffen, trifft man selten. Und aber ich bin doch auch ein bisschen erstaunt. Sie so, ja, vielleicht, ja, Gott könnte machen, dass es in Nordirland weniger regnet. Okay, das wäre euer einziger Wunsch an Gott? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dürfte ich dafür einmal beten? Und sie so, ja, klar. Und dann habe ich dafür gebetet, Gott, danke für Courtney und Leigh. Danke dafür, dass es ihnen so gut geht, dass sie so viel Glück haben in ihrem Leben, dass gerade alles gut läuft. Und ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass du wegen meinem Gebet das Wetter in Nordirland ändern wirst. Aber bitte mach doch, dass sie ihr Lebensglück und ihre gute Laune behalten können, selbst wenn es mal wochenlang durchregnet. Amen. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ihnen noch eine Frage stellen dürfte. Und sie sagten wieder ja. Und ich sagte, was denkt ihr, was wäre das denkbar größte Wunder, was Gott überhaupt tun könnte? Also was das größt denkbare Wunder wäre, was Gott vollbringen könnte. Und dann sagte Courtney, ich glaube gar nicht mehr an Gott. Und ich fragte sie, warum? Also weil es so irgendwie klar war, sie hat an Gott geglaubt, aber hat das irgendwie verloren. Und dann hat sich plötzlich so dieses Pärchen, wo man dachte zuerst, oh Mann, da sind endlich mal Leute, da ist alles in Ordnung, die sind pures Lebensglück und alles ist gut, plötzlich verwandelt in irgendwie so viel Schmerz und so viel Trauer. Die Frau hat angefangen, bitterlich zu weinen und erzählt von der Krankheitssituation, die gerade in ihrer Familie ist. Und dass eigentlich in ihrem Leben überhaupt nichts gut ist, dass da so viel Schmerz ist, so viel Verletzung, dass es ihnen ja so viel Not innen drin war. Und wir haben darüber gesprochen und dann auch nochmal darüber gesprochen, über das denkbar größte Wunder, was Gott überhaupt tun könnte, was ich mir vorstellen kann. Und ich glaube, das denkbar größte Wunder wäre, dass Courtney und Leigh, dass Gott es macht, dass sie gesund und glücklich ewig leben könnten. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass Gott das heute tun will. Bei den beiden. Und ich habe ihnen so auf dem Handy dieses Bild hier gezeigt. Und das ist ein Bild, schon viele Jahrhunderte her ist das gemalt worden von so einem Künstler. Und es heißt, das Licht der Welt. Und es soll Jesus darstellen, der an eine Tür klopft. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und einige haben gesagt, aber das ist doch gar keine Tür, das ist doch total zugewuchert. Und der Künstler hat gesagt, ja, bei vielen ist diese Tür vielleicht schon seit Jahrzehnten zu und zugewuchert und man kriegt sie kaum auf. Und andere haben gesagt, ja, aber du hast was vergessen, guck mal, da ist doch gar keine Klinke. Und auch hier sagte der Künstler, nee, ich habe das extra so gemalt, weil diese Tür kannst du nur von innen öffnen. Und ich glaube, so ist es irgendwie auch bei Jesus. Er steht vor der Tür von deinem Leben. Und vielleicht gibt es auch in unserem Leben, wo wir bei Jesus die Tür zugemacht haben und sie ist schon lange zu. Und die Klinke ist innen. Und nur du entscheidest, ob die Tür aufgeht oder zu bleibt. Mit Courtney und Leigh haben wir dann noch ein zweites Mal beten können. Aber diesmal war es ein ganz anderes Gebet. Es ging nicht mehr darum, irgendwie die gute Laune beim Regen von Nordirland zu behalten, sondern das ist ja auch schon ein ernstes Thema. Also da regnet es fast so viel wie hier. Aber das Gebet war plötzlich ein ganz anderes. Wir standen auf der Kirmes, im Hintergrund das Fahrgeschäft Hellraiser. Und wir haben zusammen Tränen geweint und füreinander gebetet. Und das war echt gut. Und ich habe dieses Gespräch nie vergessen. Und ich glaube, die beiden auch nicht. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und die Leute, die er eigentlich in diesen 7 Briefen vielleicht mit am meisten kritisiert, mit richtig harten Worten und sagt, hey, ich werde euch ausspucken. Es ist irgendwie was, diese Gleichgültigkeit, mach mich fertig. Das ist echt ätzend, das ist eklig. Trotzdem sind das seine Freunde, trotzdem stehen sie auf seiner Freundesliste und es sind gleichzeitig die Leute, die persönlichsten und intensivsten Versprechen bekommen. Wenn ihr diesen Kampf gegen die Gleichgültigkeit kämpft und wenn ihr gewinnen werdet, dann werdet ihr mit mir auf meinem Thron sitzen. Genauso wie ich gewonnen habe und mit meinem Papa zusammen auf dem Thron sitzen werde. Sie bekommen eigentlich das irgendwie so ein bisschen, schon fast ein bisschen kurios. Die Leute, die so stark kritisiert werden, bekommen so ein großes Versprechen. Irgendwie finde ich das auch besonders. Jetzt glaube ich, ist so dieser Kampf, ja, wie kämpft man diesen Kampf gegen Gleichgültigkeit? Ich will diese Predigt nicht so tierisch in die Länge ziehen, wollte aber 3 Sachen sagen, die auf jeden Fall im Text stehen. Und dann möchte ich auch gerne, dass vielleicht auch gleich auch zwischen dem Lobpreis auch noch Leute nach vorne gehen können und sagen können, was ihnen vielleicht auch praktisch geholfen hat, so eine Glaubensgleichgültigkeit oder so eine Herzensgleichgültigkeit loszuwerden. Weil das auch vielleicht bei jedem auch ein bisschen anders ist. Also was hat euch in diesem Kampf irgendwie geholfen, das Feuer zu behalten? Aber das, was hier im Text steht, ist, dass man irgendwie umkehren muss an manchen Stellen. Und dass man sein Herz aufmachen muss für Jesus, der hineinkommen will und der es nicht will, dass du es tust, sondern er es mit dir tun will. Dass er in dein Herz sein möchte, mit dir essen will, das ist ein Bild für das Abendmahl, das ist ein Bild für Gemeinschaft. Er mit dir und du mit ihm. Okay. Und ich wünsche mir, dass das heute irgendwie auch gelingt. Denn ich glaube, wir sind auch ja eine Gemeinde, da ist jetzt nicht irgendwie, unser Problem ist nicht irgendwie, dass wir hier jetzt verfolgt werden. Halleluja. Ich glaube auch nicht, dass unser Riesenproblem jetzt Irrlehre ist, dass wir hier so total krasse Auseinandersetzungen haben und sowas alles. Aber ich glaube, dass so unser Kampf, den auch wir kämpfen sollen, nicht gleichgültig zu werden, weil das einfach um uns herum ist, es drängt uns dazu, gleichgültig zu werden. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwie heute Morgen, dass das irgendwie was Gutes hat. Ob vielleicht Leute wieder sagen, jawohl, ich will wieder kämpfen. Ich will wieder kämpfen um mein brennendes Herz. Ich will meine Tür wieder aufmachen, und dass das passiert.